Guten Morgen, liebe Gemeinde. Seid herzlich gegrüßt hier vor Ort und an euren Übertragungsgeräten in euren Zuhausen. Ich möchte euch einladen, heute mit mir die Bibel wieder im Buch Hiob aufzuschlagen. Markiert schon mal das 40. Kapitel. Hiob im 40. Kapitel mal ein Lesezeichen reinzutun und dann seid ihr schon mal gut vorbereitet. In der letzten Predigt haben wir uns mit der ersten Rede Gottes und mit der Antwort Gottes an Hiob aus dem Sturm uns beschäftigt und heute wollen wir uns mit der zweiten Rede Gottes aus dem Sturm an Hiob beschäftigen, uns dieser zweiten Rede zuwenden. Was haben diese beiden Tiere, die in Kapitel 40 und 41 in diesem Buch beschrieben werden, der Behemoth und der Leviathan, was haben sie mit dem Leid Hiobs zu tun? Warum hat Hiob geholfen, die Beschreibung dieser beiden Tiere, sein Leid zu verstehen, sein Leid anzunehmen und Gottes Ratschluss und Gottes Plan besser zu verstehen, anzunehmen und da zur Ruhe zu kommen? Was haben also diese beiden Tiere und die Beschreibung dieser beiden Tiere von Gott dazu beigetragen und wie hat es dazu beigetragen? Das wollen wir in der heutigen Predigt tun und das gemeinsam anschauen und ich hoffe auch dadurch unser Herzen und unser Denken auf das Abendmahl auch vorzubereiten. Bevor wir das tun, wollen wir in einem Gebet unsere Abhängigkeit im Reden und im Hören unserem Herrn Jesus Christus bekennen. Und wenn wir auch gerade gebetet haben, so möchte ich das noch einmal tun. Und wer sitzen bleiben möchte, darf sitzen bleiben. Wer aber ein Anliegen hat, aufzustehen, der herzlich dazu eingeladen. Jesus Christus, bevor wir dein Wort lesen, bevor wir auf dein Reden hören, wollen wir bitten, Herr, dass du redest. Herr, dass du unsere Herzen öffnest, wie wir es immer wieder sagen, wie wir es immer wieder beten, weil wir glauben, Herr, dass man von dir vom Hörensagen hören kann und vom Hörensagen dich verstehen kann, aber es einen Unterschied macht, wenn du selbst dich uns offenbarst und wenn du selbst durch deinen Geist zu unseren Herzen redest und wir dich erkennen in deiner Herrlichkeit, wie du bist. Es gibt einen gewaltigen Unterschied. Und dieser Unterschied macht das aus, ob wir leben oder sterben, ob wir glauben oder ungläubig sind, ob wir eine Hoffnung haben oder nicht. So möchte ich dich bitten, Jesus Christus, dass du durch deinen Geist, durch dein Wort redest und die Schwachheit der Predigt gebrauchst und dieses Wunder vollbringst, dass aus Menschenwort Gottes Wort wird und dass die Zuhörer und dass deine Gemeinde durch das Wort Jesus dich hört. In deinem Namen will ich es beten. Amen. Für diejenigen, die diese kleine Predigtreihe Jesus im Alten Testament verfolgen und in den Sonntagen, die wissen, wo wir uns gerade befinden. Für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind oder sich eingeschaltet haben, wir suchen gerade im Alten Testament nach dem Evangelium von Jesus Christus und tun das im Buch Hiob. Wir gehen durch das Buch Hiob hindurch mit ziemlich großen Schritten und schauen, wie wir dieses Buch auch vom Kontext oder mit der Brille Jesus sehen und darin auch das Evangelium finden. In den ersten beiden Kapiteln dieses Buches wurde uns Hiob vorgestellt als der Gerechte und der Grund für sein Leiden wurde uns gezeigt. Und wir haben gesehen, dass das etwas ist, was Gott mit dem Satan getan hat oder was zwischen Gott und Satan, dem Teufel, passiert ist. Gott hat den Satan auf Hiob aufmerksam gemacht. Dieser konnte es nicht ertragen, die Treue und den Glauben Hiobs zu sehen und hat zu Gott herausgefordert, doch Hiob alles zu nehmen, Hiob zu bestrafen und Hiob Leid aufzulegen. So mit der Gewissheit Satans, dann würde doch Hiob von Gott lossagen und Gott fluchen und das wäre doch der Beweis, dass die Menschen Gott nicht um Gottes Willen lieben, sondern nur deswegen, weil er ihnen etwas Gutes tut und weil er sie vom Leid bewahrt und all diese Dinge. So darf Satan diese Lektion erleben und Gott zeigt ihm, und das passiert in der Himmelswelt, das erschließt sich dem Hiob auf der Erde und seinen Freunden nicht. Und in Kapitel 3 beginnt Hiob mit dem Leiden zu hadern und eben nach dem Grund zu fragen. Und er beginnt damit, dass er sagt, warum bin ich überhaupt geboren? Er spricht über den Grund der Schöpfung von ihm. Er fragt, warum hat Gott mich geschaffen? Warum hat Gott mich geboren? Und warum muss ich geboren werden, um so viel Leid zu erleben? Und er ringt mit dieser Frage und er will diese Antwort bekommen. weil er in seinem Leben eben keine Schuld und keine Sünde sieht. Und ich hoffe, es ist klar geworden, dass in dieser Gerechtigkeit Hiobs er eben Christus vorausschattet. Freunde versuchen sich an der Erklärung, Hiob versucht sich selbst an der Erklärung. Und liebe Geschwister, obwohl selbst die Freunde wie auch Hiob auch über den Schöpfer Gott gesprochen haben, auch wenn sie gesagt haben, Gott ist doch der Schöpfer Gott und er kann doch machen, was er will, auch wenn sie über diese Dinge geredet haben, spricht Gott wieder oder Gott antwortet Hiob in seinem Sturm des Lebens und spricht ebenfalls in der ersten Rede über die Schöpfung. Und man könnte meinen, die Freunde haben doch auch schon den Schöpfer Gott angesprochen. Elihu hat doch auch schon Gott als den Schöpfer angesprochen. Was ist jetzt der Unterschied? Und der Unterschied und der Schlüssel zum Verständnis und auch zu der Ruhe Hiobs war das, dass Gott sich persönlich Hiob offenbarte. Und er sagte ja in Kapitel 41, ich habe vom Hörensagen bis jetzt das alles von dir wahrgenommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und das ist der große, der entscheidende Unterschied. Es ist die persönliche Offenbarung Gottes, die bringt Hiob zur Ruhe. Und in dieser Offenbarung, in dem, wie Gott sich offenbart, kommt auch die Seele Hiobs in seinem Leid zur Ruhe. Darum geht es. Gott muss sich persönlich offenbaren und den Menschen da hineinnehmen. Und das macht Gott hier. Und das Spannende an der Antwort Gottes, wir haben in Kapitel 3 sozusagen die Frage Hiobs, warum? Warum bin ich geschaffen und warum leide ich? Dazwischen haben wir ganz, ganz, ganz viel Ringen um diese Frage. Und jetzt kommt die Antwort und Gott spricht, Gott antwortet. Und die Antwort kommt überraschend mit ganz, ganz, ganz viel mehr Fragen. Es ist nicht so, wie man es erwartet hätte. Gott sagt, also Hiob, übrigens, das hat was mit dem Teufel und mir zu tun und so weiter. Und das ist das, was im Himmel vorher passiert ist und du bist gar nicht schuld. Diese Antwort haben wir nicht so. So wäre es natürlich sehr einfach zu verstehen und wir würden sagen, okay, alles ist jetzt wieder in Ordnung, beziehungsweise ist verständlich. Doch Gott kommt und er antwortet eben anders. Er antwortet ihm, indem er noch viel, viel, viel mehr Fragen gibt. Aber liebe Geschwister, gerade darin liegt auch die Antwort. In und durch diese viele Fragen wird Hiob einiges klar und einiges deutlich, warum das passiert und das bringt sein Herz eben zur Ruhe. Was hinter den Fragen steht und das ist es, was dem Hiob Antworten gebracht hat. Und ich denke, es ist gar nicht so sehr die Notwendigkeit, dass wir auf alle Fragen eine Antwort finden und dann zur Ruhe kommen. Nicht in den Antworten liegt das Geheimnis der Ruhe, sondern durch diese Fragen erkennt Hiob und versteht Hiob, wer Gott ist und was er tut und wer er ist und was er nicht tun kann. Und darin kommt Hiob zur Ruhe. Wir glauben oft, wenn wir auf all unsere Fragen Antworten bekommen, dann wird sich das alles klären. Aber darum geht es nicht. Es sind nicht die Antworten, die uns zur Ruhe bringen. Es ist die Begegnung mit Gott. Es ist die persönliche Offenbarung Gottes an uns. Das bringt uns zur Ruhe, obwohl nicht alle Fragen eben da beantwortet sind. Und so, das passiert hier auch. Gott begegnet Hiob und er antwortet ihm, offenbart sich ihm in zwei Reden. Die erste Rede bestand darin, dass Gott ihm sich als ein allmächtiger Schöpfer offenbarte und Hiob eben diese Allmacht Gottes in der ganzen Schöpfung verstand. Er fragte doch, warum bin ich geboren? Was hat es für einen Grund? Und Gott sagt, Hiob, ich bin der Schöpfer. Es gibt einen Grund, warum ich dich geschaffen habe. Du kannst es nicht verstehen, es sei denn, du kannst es alles machen, was ich mache. Dann hat er ihm ja all diese Dinge vor Augen gemalt und gesagt, Hiob, bist du in der Lage, dich auf den Schöpferthron zu setzen? Wenn du dazu in der Lage bist, das zu tun, was ich tun kann, dann kannst du auch verstehen, warum ich dich gemacht habe und was ich dann mit der Schöpfung tue und warum sie so abläuft und so funktioniert, wie sie funktioniert. Das war in der ersten Rede und das haben wir uns letzten Sonntag miteinander angeschaut. Wer es nicht gehört oder wem es jetzt fehlt, dieser Zusammenhang, da kann das gerne nochmal nachhören. Ist alles aufgenommen und online steht das bereit. Die zweite Rede, das ist jetzt ab Kapitel 40 und da hoffe ich, dass ihr eure Bibeln mit aufgeschlagen habt. In Kapitel 40 haben wir die zweite Rede, ab Vers 6 beginnt die zweite Rede und da offenbart sich Gott nicht mehr als der Schöpfergott, also nur als der Schöpfergott, sondern da offenbart er sich als der Erlösergott. Und das ist die zweite Antwort, die Hiob bekommt, aber auch in einer etwas anderen Art und Weise, ebenfalls durch Fragen, die Gott stellt. Und hinter diesen Fragen bekommt Hiob eine herrliche Erkenntnis. Steigen wir also hinein und in diese zweite Rede, in diese zweite Antwort und in die Antwort, dass Gott nicht nur der Schöpfer, dass auch der Erlöser Gott ist. Ab Vers 6 heißt es, und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach. So begann die erste Rede, so geht es gerade weiter. Der Herr antwortet ihm aus seinem Sturm. Es ist der Sturm der Hiobs, aus dem Gott antwortet. Es ist immer noch sein Ringen, es ist immer noch das Ringen um das Verständnis. Und man könnte die Frage stellen, warum ringt Hiob noch? Nach der ersten Antwort, in der sich Gott als der Schöpfer vorgestellt hat, heißt es doch in Kapitel 40, Hiob demütigt sich und sagt, siehe, zu gering bin ich, was kann ich dir erwidern? Und er sprach darüber, dass er seine Hand jetzt auf seinen Mund legt und nichts mehr reden möchte. Er will Gott nicht mehr widersprechen, er will nicht mehr hadern, sondern er nimmt es an. Und jetzt redet Gott wieder. Und nicht wenige meinen und sind überzeugt, dass Hiob hier am Ende der ersten Rede schmollt. Dass wenn es heißt, dass Hiob in Kapitel 40, Verse 4 bis 5, wenn es heißt, dass er sagt, ich rede nicht mehr und seine Hand auf seinen Mund legt, dann sagt er, ich sag jetzt dir nichts mehr. Ich werde dir nicht antworten. Das heißt, die erste Rede hat ihm nicht geholfen. Das hat ihn in seinem Leid hat es nicht geholfen. Und jetzt sitzt er da und ist beleidigt und schmollt und sagt, ich antworte dir nicht. Das ist die eine Art und Weise, wie man das versucht auszulegen. Und warum meint man das Hiob per Schmollt? Weil man sagt, sonst müsste ja Gott nicht nur eine zweite Rede halten. Wenn Hiob nach der ersten Rede es verstanden hätte und das angenommen hätte, dann müsste ja Gott nicht eine zweite Rede halten. Ich denke da anders. Es ist wirklich so, dass Hiob nach der ersten Rede sich gedemütigt hat. Er hat gemerkt, nein, ich bin zu gering, ich kann mit Gott nicht mithalten, ich kann kein Schöpfer sein und darum kann ich über die Schöpfung kein Urteil fällen, das kann ich nicht. Also es gibt nichts, was ich sagen könnte, ich könnte nichts erwidern, ich kann es nicht. Aber der Punkt ist jetzt der, Gott hat bis jetzt dem Hiob sich nur als der Schöpfer vorgestellt und das reicht noch nicht, um in die völlige Ruhe einzukehren. Das reicht nicht, um sich wirklich unter Gottes Willen drunter zu stellen. Es reicht nicht, Gott als den Schöpfer zu erkennen. Das ist der erste Schritt und der ist notwendig. Es braucht einen zweiten Schritt, um wirklich in die Ruhe einzugehen. Und das ist die Erkenntnis, dass er nicht nur der Schöpfer, dass er auch der Erlöser Gott ist. Und darum geht es hier. Darum redet Gott noch einmal. Nicht, weil Hiob nicht mehr reden möchte oder weil Hiob bockt und er noch mal überzeugen möchte und wirklich in die Buße führen möchte. Nein, er bringt jetzt Hiob dahin, dass er in ein tieferes Verständnis seiner selbst kommt. Und der Weg, Gott als den Erlöser zu erkennen, geht erstmal darin, dass man zuerst Gott als den Schöpfer erkennt und versteht. Ohne den Glauben und das Verständnis, dass Gott der Schöpfer ist, können wir Gott als Erlöser nicht begreifen, nicht annehmen und auch nicht darin ruhen. Viele versuchen das, indem sie das trennen und an der Schöpfung und Gott als den Schöpfer zweifeln, meinen aber, Gott als einen Erlöser haben zu können. Das funktioniert nicht. Denn Gott kann nur der Erlöser sein, weil er auch der Schöpfer ist. Und das werden wir gleich sehen und das hat was mit diesen zwei komischen Tieren in diesem Abschnitt zu tun. Wir müssen begreifen eben, dass Gott alles geschaffen hat und weil Gott alles geschaffen hat, ist auch alles ihm untertan. Darum herrscht er auch über alles, was es gibt und existiert. Ob Gutes oder Böses. Er ist, der das Leben gibt und er ist, der das Leben schafft. Und er ist aber auch, der das Leben nimmt und das Leben begrenzt und auch auslöscht. Weil er der Schöpfer ist, hat er die Macht über Gutes, über die gute Schöpfung und hat auch die Macht über die böse Schöpfung. Weil er der Schöpfer ist. Und das ist in gewisser Weise, die erste Rede war die Vorbereitung für die zweite Rede hier. Und so macht sich Gott auf und vertieft das. Hiob muss ein tieferes Verständnis bekommen, dass Gottes Wege und Gottes Ratschlüsse als Schöpfer und eben Erlöser weit größer sind als das, was Hiob weiß und was Hiob versteht. Es gibt sehr bekannte Worte und ich bin mir sicher, wenn ich sie euch vorlese, es wird wahrscheinlich kaum jemand geben, der sie nicht kennt, aber die finde ich, die drücken sehr gut aus, das was wir hier im Buch Hiob haben und was jetzt Gott für eine Lektion Hiob erteilt. Geht mit mir ins Buch Jesaja. Jesaja 55. Jesaja 55, Vers 8. Wie gesagt, sehr bekannte Worte. Während ihr aufschlagt und ich auch, sage ich euch kurz den Zusammenhang. Wir wissen, was in Jesaja 53 steht, dieses herrliche Gottesknechtslied. Das stellvertretende Leiden des Knechtes Gottes, der für uns an unserer Stelle leidet. Jesaja 54 spricht darüber, dass Gott sagt, freue dich, du Unfruchtbare. Und Gott sagt, ich habe dich erlöst, ich bin dein Gemahl, du bist meine Braut. Und dann verspricht er ihr Frieden und Erlösung und Segen. So, das ist der Zusammenhang. Und dann kommen wir in Kapitel 55 und schaut mal diese bekannten Worte. Ich lese ab Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als die Wege, als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Bekannte Verse? Ich denke, den meisten von euch sind sie bekannt und wir zitieren sie und wir sprechen über sie und wir in gewisser Weise glauben wir an sie, aber wir müssen das wirklich verinnerlichen und verstehen. Wenn wir das annehmen und das verstehen, dann kommen wir zur Ruhe. Hier geht es um Folgendes und Gott verheißt und Gott sagt es und das ist auch die Lektion an Hiob. Er will ihm zeigen, Hiob, du denkst, du verstehst, was ich tue als der Schöpfer und Erlöser. Du denkst, du begreifst und kannst die Ungerechtigkeit in deinem Leiden richtig einordnen und kannst mich belehren und sagen, nee, das ist so ist nicht gut oder das ist nicht richtig. Gott offenbart nicht nur Hiob, sondern auch uns und diese wichtige Wahrheit. Gottes Gedanken mit dir und mit mir, die übersteigen unsere Vorstellung. Wenn wir denken, wir können die Welt und unser Leben und uns selbst und unser Leid erklären zu können und mit Gott in einen Diskurs zu treten und sagen, Gott, das hätten wir lieber ein bisschen anders gemacht, oder? Also ich wünschte mir, das wäre so. Ich denke, es wäre besser so. Warum das? Warum so? Du könntest es auch anders machen. Du hättest es auch sparen können. Warum hast du es überhaupt zugelassen? Liebe Geschwister, erinnern wir uns daran. Der Grund für das Leiden Hiobs ist, das, was im Himmel zwischen Gott und dem Teufel passierte. Und man könnte ja sagen, warum? Warum hat Gott überhaupt den Teufel auf Hiob aufmerksam gemacht? Hätte er doch ihn in Ruhe gelassen, dann wäre das Ganze doch nicht passiert. Warum hat Gott die Schlange in den Garten Eden gelassen? Hätte ihn doch nicht die Schlange nicht reingelassen, den Teufel hätte doch den Adam und Eva nicht verführt, dann hätten wir keinen Sündenfall, oder? Diese Fragen, warum? Warum machst du Gott das? Letztendlich bist du doch schuld. Was sagt Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast. Hättest du mir keine Frau gegeben? Wäre es mir besser gewesen. Hätte Gott ihm keine Frau gegeben, hat gesagt, hey, wieso gibst du mir keine Frau? Dann wäre es mir besser gewesen. Dann kriegt er eine Frau, mir wäre es besser gewesen. Der Mensch meint, er weiß besser. Und was Gott ihm sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Du bist nicht in der Lage, alles durchzudenken. Du bist nicht in der Lage, alles zu verstehen. Du kannst meine Wege nicht verstehen. Meine Wege sind größer als deine. Du überschaust nur etwas und vielleicht bis zum Horizont deines Lebens. Aber du kannst mein Ratschluss, meine Gedanken, mein Plan, mein Willen, du bist nicht in der Lage, alles zu überschauen. Und selbst wenn du das überschauen, du kommst nicht auf solche guten Wege, wie ich komme. Du kommst nicht auf die Gedanken, auf die ich komme. Wenn du mit Gott haderst und in deinem Leid vielleicht und meinst, sagen, das ist ungerecht, dann bedenke eins, Gott hat größere Gedanken mit dir und mit all dem Leid vor, als wir es wirklich verstehen und in der Lage sind zu begreifen. So, das, was hier in der Prophet Jesaja offenbart, in dem Zusammenhang geht es um Erlösung, in dem Zusammenhang geht es um Rettung. Und Gott sagt, meine Gedanken durch denjenigen, der leidet und für euch stellvertretend leidet, dieser Weg der Erlösung, das übersteigt euren Verstand. Das ist der Kontext von dieser Aussage. Geht mit mir in Römerbrief Kapitel 11. Es gibt eine Stelle am Ende eines herrlichen Abschnitts, in dem Paulus in ähnlicher Art und Weise argumentiert. Römerbrief Kapitel 11. Auch da muss ich ganz kurz euch sagen, welchen Zusammenhang er etwas sagt. Kapitel 11, ihr könnt schon Vers 32 euch markieren. Paulus spricht in diesem Zusammenhang über das souveräne Handeln Gottes. Davor hat er die Erlösung in Jesus Christus erklärt und dann erklärte, wer einen Anteil an dieser Erlösung hat. Und er spricht darüber, dass die nicht aus der natürlichen Nachkommenschaft Abrahams Kinder Gottes sind, sondern die aus Gott geboren sind, Kinder der Verheißung, das heißt durch den Heiligen Geist gezeugt. Und dann erklärt er das, dass das sowohl Juden sind, und die wiedergeboren sind, Kinder der Verheißung, wie auch Heiden sind, die wiedergeborenen Kinder der Verheißung sind. Und er erklärt es, wie Gott in der Geschichte auf so eine wunderbare Art und Weise das zusammengebracht hat, was eigentlich nicht zusammengehört. Und nachdem er das deutlich macht, sagt er Folgendes, lest mit mir ab Vers 32. Denn Gott hat alle zusammen, alle meint er Juden wie Heiden, alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich auch aller erbarmt. So, das ist die Zusammenfassung von dem, was Gott bis dahin gemacht hat. Er fasst sozusagen die ganze Geschichte des Volkes Gottes zusammen, dass er aus Nationen ein Volk sich erwählt hat und dieses Volk dann ungehorsam wurde. Dann hat Gott dieses Volk dahingegeben in den Ungehorsam und durch ihren Ungehorsam wurde das Evangelium für alle Nationen zuteil. Und dann hat er sozusagen in dem Ungehorsam des Volkes und in Ungehorsam der Nationen gesagt, alle sind ungehorsam. Und darum gibt es nur einen Weg, auch alle zu retten, allein aus Erbarmen. Und dann fragt sich, wer kann sowas ausdenken? Wer kann so ein, Gott, du könntest das doch viel einfacher machen. Warum so kompliziert? Wenn ich über diese Dinge lehre und rede, dann kratzen sich manche die Köpfe und sagen, da komme ich nicht mit. Das ist ja zu komplex oder zu kompliziert oder zu theologisch. Schaut mal, was Paulus darüber schreibt, Vers 33. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Also wie tief ist das denn, was Gott in der Erlösung mit seinem ganzen Volk macht? Sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unaufspürbar sind seine Wege. Paulus sagt, du kannst es nicht dir ausdenken. Du kannst es nicht ausforschen, du kannst es nicht komplett erklären und wirklich so darstellen, dass er alle sagt, ah ja, jetzt macht. Es ist unausforschlich, diese Erkenntnis Gottes, seine Gerichte, das heißt, wie er als Richter auftritt, wer sein Volk rettet, das kannst du letztendlich nicht ergründen. Und jetzt schaut mal Vers 34, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitarbeiter gewesen? Eine schöne Art und Weise zu sagen, wer ist in der Lage, Gott Rat zu geben? Wer war sein Mitarbeiter und hat mit Gott dann, als Gott das alles geplant hatte, er diesen Ratschluss und Plan gefasst hat, die Welt zu schaffen und sich ein Volk anzueignen, dann im Wissen, sie werden fehlen, im Wissen der Sünde, Rebellion, der Erlösung, all das, sagt Paulus, wer war dabei und gesagt, Gott, komm, lass uns das so machen. Wer ist in der Lage, Gott einen Rat zu geben? Ihn zu beraten und sagen, hey, am besten kriegen wir das mit der Menschheit so hin. Oder mit den Engeln, oder mit dem Teufel, oder mit der Schöpfung. Lass uns das so machen. Ich habe eine Idee. Und Paulus sagt, wer ist in der Lage? Niemand. Niemand kann Gott beraten in diesen Dingen. Und jetzt Vers 35 und spätestens gleich werdet ihr merken, warum diese Einleitung. Schaut mal Vers 35. Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm wieder vergolten werden? Wer kann vor Gott etwas geben und sagt Gott, okay, als Gegenleistung mach bitte mein Leben in Ordnung. Als Gegenleistung rette mich. Als Gegenleistung kein Leid. Wer ist in so einer Position? Wer ist in der Lage? Schaut mal, der Zusammenhang ist der gleiche wie bei Jesaja. Wir können Gottes Wege in der Erlösung seiner Kinder Gottes nicht, wir können es nicht wirklich verstehen, warum Leid notwendig ist, warum Leid zur Herrlichkeit führen muss, warum man durch Leid in die Herrlichkeit eingehen muss. Letztendlich sind das Gottes Wege, Gottes Gedanken. Aber Gott kommt zu seinem Ziel. Er kommt durch Ungehorsam zum Erbarmen. Er kommt durch Sünde und zum Überwinden. Er kommt dahin. Aber wer kann das wirklich verstehen, auf welche Art und Weise es tut? Und wer kann Gott etwas geben und Gott sagt, okay, andersrum, Gott reagiert nicht auf das, was wir tun. Gott ist der Agierende, weil er handelt weil er vor Grundlegung der Welt diesen Ratschluss gefasst hat. Warum zitiere ich euch das? Weil das in Kapitel 40 und 41 im Buch Hiob, darum geht es. Und wie komme ich dazu? Geht mit mir in Hiob 41. Denn das, was Paulus hier gesagt hat, das, was Paulus in Vers 35, das ist ein direktes Zitat aus Hiob. Als er gesagt hat, wer hat Gott zuvor gegeben, dass ihm vergolten werde? Schaut mal Hiob, Kapitel 41, Vers 3. Wer hat ihm zuvor gegeben, dass ihm vergolten sollte? Was unter dem ganzen Himmel ist, mir gehört es. Seht ihr das? Das ist ein Direktzitat. Das heißt, als Paulus über diese Komplexität der Rettung des Volkes Gottes und über diese Wege, wie Gott mit der Menschheit gegangen ist, um es zu erlösen, dass er das eine erst erwählt, dann dahin gibt und aus dem das wahre Volk Gottes hervorruft, dass er alle Nationen im Blick hat und dadurch aber den Feind besiegt und all das. Als Paulus darüber spricht, fällt ihm eine Bibelstelle ein. Und welche? Hiob 41, Vers 3. Das heißt, wenn Paulus diese Stelle hier zitiert, dann hat es diesen Kontext. Diese Stelle wird bei Paulus im Römerbrief keine neue Bedeutung bekommen. Oder andersrum, es ist das, Paulus nimmt diesen Vers aus einem Grund, weil in diesen Kapiteln es genau darum geht, um unerspürbare Wege und Gedanken Gottes bezüglich der Rettung der Menschen. Und darum zitiert Paulus auch diesen Vers, weil er in seinen Gedankengang genauso passt, wie er auch im Hiob. Das heißt, in diesem Abschnitt, auch wenn es hier um diese beiden Tiere geht, Behemoth und Leviathan, dann geht es jetzt nicht, dass wir hier, ist das Biounterricht, wo man so Entstehung der Arten und so, im schlimmsten Fall, gell? Wir haben jetzt nicht, oder was ist das für ein Fach? Bio schon, oder? So Tiere und verschiedene Gattungen und Dinosaurier und all diese Dinge. Damit wir nicht diese Texte nehmen und denken, jetzt haben wir eine Stelle gefunden, wo es wirklich Dino gibt. Also hier ist ein guter Beweis, es gibt Dinosaurier in der Bibel. Wenn man so das liest, dann ist es wirklich, wahrlich, viel, viel zu kurz. Und man versteht nicht, warum steht das hier in der Bibel. Der Kontext und der Zusammenhang ist, Gott offenbart seine Wege als Erlöser. Und diese Wege sind größer, unbegreiflicher, als Hiob es ahnt. Und als Hiob das versteht, Gott hat was Größeres vor. Und mein Leid hat was mit Erlösung zu tun. Dann kommt Hiob zur Ruhe. Dann nimmt er das an von Gott und sagt, dann macht's ja Sinn. Und wenn etwas Sinn macht, dann sind wir bereit, es zu ertragen. Und das ist, was Gott tut. Er zeigt mir Hiob, ich bin der Erlöser, der Schöpfer. Ich habe alles gemacht und darum, alles gehört mir. Und meine Gedanken, meine Wege mit der Erlösung sind weit größer, Hiob, als das du geahnt hast. Das heißt, dein Leid hat eine größere Dimension und durch dein Leid passieren größere und wichtigere Dinge, als du erahnst. Denn es hat ja was mit dem Teufel im Himmel zu tun und dem Rausschmiss mit dem Teufel aus dem Himmel zu tun. Und ich glaube, dass Gott Hiob darüber informiert hat, was im Himmel passiert ist. Ich glaube, dass Gott Hiob gesagt hat, dass das was Größeres ist als nur sein Problem auf der Erde. Manchmal liest man, denkt, der Hiob, der wusste doch am Ende auch nicht, dass das was mit dem Teufel zu tun hat. Und ich glaube doch. Und das ist das, was wir hier in der Schrift haben. Lasst uns also da hineingehen und wiederum in großen Schritten durch diese Verse durchgehen. Und zeigen, was hat Gott Hiob letztendlich hier beigebracht. Also, Gott hat Hiob gesagt, kannst du dich auf den Schöpferthron setzen? Hiob sagte nein. Und Gott sagt zum Hiob, kannst du dich auf den Retter oder auf den Richterthron setzen? Und Hiob muss sagen, auch nein. So in seiner Erkenntnis, Gott ist der Schöpfer und Gott ist der Erlöser, also der Richter. Wenn ich jetzt Richter sage, lasst euch nicht durcheinander bringen, das ist in der Bibel eigentlich das Gleiche. Richter ist auch ein Erlöser. Warum? In dem Gericht, das Gott ausübt, rettet er und vernichtet er. Er rettet sein Volk, für dein Volk ist der Richter ein Erlöser. Aber für die Feinde ist der Richter zur Verdammnis. So, deswegen zum Beispiel im Buch der Richter. Wenn Gott Richter beruft, dann kamen die und haben was haben sie getan? Dem Volk immer geholfen. Sie haben von den Feinden sie erlöst und die Feinde geschlagen. Also Richter und Erlöser Es ist synonym. Darum ist Jesus auch nämlich der Richter der Welt. Warum? Weil er der Erlöser ist. Für uns ist er unser Erlöser. Für die Feinde, für den Satan, für die Welt ist er der Richter. Und das ist ein Stück weit das, was wir hier auch in diesem Text haben. Also, wieder Kapitel 40 wieder hinein. Ich hoffe, mit der Einleitung konnte ich euch ein bisschen abholen, damit ihr versteht, in welche Richtung diese Verse gehen. Also fordert Gott Hiob auf im Vers 7 und sagt, gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen, du sollst mich belehren. Also wieder eine Aufforderung Hiob. Also mach dich bereit. Wir werden jetzt über etwas nachdenken und ich will dich fragen, kannst du das, was ich kann? Bist du bereit, auf diesen Vergleich einzugehen? Und Hiob soll sich also noch einmal bereit machen. Jetzt geht es darum, ihn als Richter zu erkennen. Und Vers 8 heißt es, willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Die erste Frage, die Gott also an ihn stellt, er sagt, Hiob, willst du mein Recht zerbrechen? Wir können das anders übersetzen in dem Sinne, wie, Hiob, willst du mein Urteil in Frage stellen? Hiob, bist du in der Lage, mein Urteil, wie ich Dinge handhabe, wie ich die Gerechtigkeit aufrichte, warum ich Leid zulasse, willst du das in Frage stellen? Bist du in der Lage, meinen Rechtsspruch oder meine Gerechtigkeit oder mein Urteil, ich finde die Übersetzung, mein Urteil in Frage stellen, sehr, sehr gut, sehr präzise. Hiob, willst du wirklich das in Frage stellen, was ich tue? Verstehst du meine Wege? Kannst du meine Gedanken nachgehen? Kannst du meine Wege verstehen? Bist du in der Lage, meine Gerichte zu begreifen, warum ich Dinge tue oder nicht tue? Das ist, was Gott jetzt, wie Gott Hiob herausfordert. Und dann sagt er Vers 9, schaut mal, oder hast du einen Arm wie Gott und donnerst du mit deiner Stimme wie er? Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit in Majestät und Pracht und kleide dich. Streue die Ausbrüche deines Zorns umher und schau alles Hochmütige an und erniedrige es. Schau alles Hochmütige an, beuge es und tritt die Gottlosen nieder auf ihre Stelle. Verbirg sie allesamt im Staub, bahne sie zu einem verborgenen Ort. Dann werde ich dich preisen, weil deine Rechte dir hilft, er dir zu Hilfe kommt. Also Gott sagt hier, wenn du das tun kannst, was ich tun kann, dann bist du auch in der Lage, meine Wege und somit auch dein Leid besser zu verstehen. Und er beginnt, und ich werde jetzt nicht auf jede einzelne Beschreibung oder auf jede Eigenschaft Gottes hier eingehen als der Richter, aber er beginnt, und nicht ohne Grund, er beginnt und sagt, hast du einen Arm wie Gott? Und am Ende heißt es, hilft dir deine Rechte? Wenn ja, dann würde ich dich preisen, dann bist du Gott. Wenn du auch so einen starken Arm wie ich hast, und so eine starke Rechte, wie ich hast, dann bist du in der Lage, das zu begreifen und auch zu tun, was ich tue. Was bedeutet das? Warum beginnt er mit diesem Arm und warum hört er mit seiner Rechten auf? Wenn man in die Schrift hineingeht, zum Beispiel Psalmen, auch Buch Jesaja und andere Schriften, und von Gott liest und von seinem Arm liest, dann, oder seiner Rechten liest, dann ist es eine Umschreibung seiner Macht und seiner Stärke, sein Volk zu erlösen und die Feinde zu erniedrigen. Psalm, weil wir in Hiob nicht weit von den Psalmen sind, lasst mich schnell mit euch in Psalm 44 gehen. Schaut mal, Psalm 44, Vers 8. Vers 4. Psalm 44, Vers 4. Jetzt wird die Qual der Wahl sein, wie viele Stellen nenne ich, welche lese ich euch vor? Psalm 44, Vers 4, so heißt es. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. Vers 8. Denn du rettest uns von unseren Bedrängern und unsere Häuser machst du zu Schanden. Bitte? Hasser, nicht Häuser. Denn du rettest uns von unseren Bedrängen und unsere Hasser, also die uns hassen, sehr gut, vielen Dank, machst du zu Schanden. Das heißt, die Beschreibung für das Volk Gottes, Gottes Arm und Gottes Stärke macht zwei Dinge. Das eine ist, er verhilft seinem Volk zum Sieg, es verhilft seinem Volk zur Rettung, und diese Rettung bedeutet automatisch das Erniedrigen der Feinde, das Zerstören der Feinde. Das beste Bild für die Beschreibung findet ihr in dem Auszug aus Ägypten. 5. Mose, Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 7. Ich werde es jetzt nicht alles lesen. Immer wieder erinnert Mose und sagt, vergiss nicht, dass dein Gott mit seinem starken Arm und mit seiner starken und ausgestreckten Arm oder deiner starken Rechten dich aus Ägypten rausgeführt hat und Gerichte ausgeübt hat. Er hat deine Feinde vernichtet und hat dich herausgeführt und gerettet. Und jedes Mal, also wenn die Bibel von dem starken Arm Gottes redet, dann hat es eben diese beiden Aspekte. Das heißt, Gottes starker Arm erniedrigt den Hochmütigen, erniedrigt die Stolzen, es erniedrigt die Gottlosen. Aber die Erniedrigung eines Hochmütigen und Stolzen befreit automatisch oder dadurch befreit er sein eigenes Volk, die Demütigen und die Schwachen. Das geht immer einher. Warum sage ich euch das? Zurück zu Hiob, Kapitel 40. Das ist es, was Hiob erkennen muss. Darum geht es jetzt in diesem Abschnitt. Gott fragt Hiob und sagt, bist du in der Lage, alles Hochmütige, alles Stolze, alles Gottlose, das sich gegen mich stellt, das sich gegen mich auflehnt, bist du in der Lage, sie anzuschauen und das alles zu sehen? Bist du in der Lage, dann, wenn du diesen Hochmut erkennst und siehst, es zu erniedrigen, es zu beugen, das heißt, unter deine Herrschaft zu bringen? Bist du in der Lage, es sogar zu vernichten und es wegzuschaffen, an einen verborgenen Ort zu bringen, wo weder du noch andere es sehen? Bist du in der Lage, alles Hochmütige, Stolze und Gottlose aus der Welt zu schaffen? In diesen Versen fragt Gott, kannst du dich als Richter auf den Richterthron setzen und das alles, was gottfeindlich ist, alles, was hochmütig ist, alles, was Leid mit sich bringt, bist du in der Lage, das zu stürzen und zu besiegen? So nimmt Gott Hiob, und diese Verse sind sehr wichtig, nimmt in den Ratschluss mit hinein, nimmt in seine Gedanken ein, warum Gott so mit ihm handelt, wie er mit ihm handelt. Also sagt, bist du in der Lage, ein Richter zu sein? Die Antwort ist natürlich, nein, Hiob kann es nicht. Hiob überschaut es nicht. Er erkennt nicht mal alles. Und jetzt kommen zwei Beispiele. Gott bringt uns zwei Beispiele des Hochmuts. Er bringt uns zwei Beispiele von der Schöpfung, die er gemacht hat und die er besonders gemacht hat und stark und stolz und groß gemacht hat. Aber dieser Stolz führt dazu, dass sie sich überheben. Und er bringt zwei Beispiele seiner Schöpfung, an denen er aufzeigt, was sein Plan ist. Und dass Gott, weil er der Schöpfer ist und selbst das, was er geschaffen hat, in der Größe und in Herrlichkeit und im Stolz und in der Macht, dass Gott allein vermag, es auch zu unterwerfen. Es gibt zwei Beispiele, und zwar zwei Tiere. Das erste Beispiel ist eben ab Vers 15, und das ist der Behemoth. Und das zweite Beispiel ist ist ein anderes Tier, das ist der Leviathan. Zwei Tiere werden uns beschrieben, an denen Gott diese Lektion jetzt Hiob beibringt. Und zwar interessant, ein Tier auf dem Land und ein Tier im Wasser. So, vor allem das zweite Tier, und beim zweiten Tier nimmt Gott nochmal besonders Zeit und beschreibt es und vertieft diesen Gedanken. Und aus diesem Tier, aus dem Wasser, wird ein Seeungeheuer. Und aus diesem Seeungeheuer wird ein Drache. Der Feuerspeit, Feuer aus dem Mund kommt. Und obwohl er im Wasser ist anscheinend, im Wasser kann er Feuer speien. So, na, es ist immer die Diskussion, wie kann das passieren? Und wer konnte Feuer speien? Was für ein Tier ist das? Und so weiter. Aber dazu gleich ein paar Gedanken und ein paar Erklärungen dazu. Wir müssen vom Gedankengang her verstehen. Das heißt, uns werden zwei Tiere gezeigt, die an Macht und Stärke und Größe von Gott geschaffen worden sind, wo kein Tier dem gleicht und kein Mensch dem widerstehen kann. Keiner kann hingehen und sagen, okay, dich fange ich. Keiner kann hingehen und sagen, okay, jetzt wirst du mein Lastentier, dann spanne ich dich ein, dann machst du mir meinen Acker oder dann reite ich auf dich oder ich fange dich oder wirst du ein Haustier. Gott beschreibt zwei Tiere, von denen Menschen sich fürchten und nicht in der Lage sind, sie zu fangen, nicht in der Lage sind, sie zu beherrschen, nicht in der Lage sind, zu kontrollieren. Damit erübrigt sich übrigens, dass es ein Nilpferd oder ein Krokodil oder ein Elefant oder sonst etwas ist. So bis zum 19. Jahrhundert hat man das gedacht, dass diese beiden Tiere, wahrscheinlich Behemoth eben für ein Nilpferd dasteht, deswegen Behemoth, oder ein Elefant, je nach Ausleger, und dass der Leviathan wahrscheinlich ein Krokodil ist. Aber abgesehen davon, ich kenne ein paar, die springen sogar auf Krokodile drauf und fangen sie. Andere beherrschen, können wir in die Zoos gehen, dann fängt man die ein. Und die werden zur Schau gestellt für die Menschen. Die Beschreibung von den Tieren, zum Beispiel bei dem Behemoth, dass sein Schwanz wie, also sein Schwanz wie eine Zeder ist, das passt auf kein Nilpferd. Die haben so ein ganz kleines Ding da. Und die Elefanten haben auch nicht den größten Schwanz. So, das passt alles nicht. So, es müssen andere Tiere sein. Ich glaube, dass es wirklich in der Beschreibung von Behemoth und Leviathan wirklich um zwei Tiere sind, die Gott geschaffen hat. Und bis zum 19. Jahrhundert hat man das geglaubt, wie gesagt, dass es irgendwelche Nilpferde oder Krokodile sind. Dann hat man Ausgrabungen gefunden. Man hat gemerkt, es gab ja Tiere, die sind ja größer gewesen. Und dann kamen ja die ganzen Forschung von den Dinosauriern und ihren ganzen Gattungen und so weiter. Ich habe kein Problem daran, das zu glauben, dass die beiden Tiere wahrscheinlich eben diese Urtiere waren und wahrscheinlich die Dinosaurier waren. Welche auch immer, da gibt es Arbeiten und Auslegungen, wo man ganz genau sagen meint, das war dieses Tier, das war dieses Tier. Da tue ich mich schwer und da bin ich auch kein Experte dafür. Der Punkt ist, es geht nicht darum, ob wir jetzt sagen können, war das jetzt, was das für ein Tier war. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich eben ein Dinosaurier war oder Gattungen von Dinosaurier. Dann tut man sich schwer mit der Aussage, schaut mal Kapitel 40, Vers 15, da heißt es, sieh doch, der Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Und sagen, wie kann das ein Dinosaurier sein, wenn Gott ihn mit Hiob gemacht hat? Das heißt, dann lebte er noch zur Zeit Hiobs. Aber das ist hier nicht die Aussage. Hier geht es nicht darum, Hiob, an dem Tag, an dem ich dich geboren habe, habe ich auch das Tier gemacht. Sondern es geht an dem Tag, an dem ich den Menschen, Hiob steht für die Menschheit, gemacht habe, dann habe ich auch dieses Tier gemacht. An welchem Tag? Am sechsten Tag der Schöpfung. Hier geht es um den sechsten Tag der Schöpfung und nicht an den Geburtstag Hiobs. Das heißt, Gott sagt, Hiob, ich habe ein Tier geschaffen. Als ich die Menschen geschaffen habe, habe ich auch dieses Riesentier geschaffen. Nur nebenbei, das Wort Behemoth, es kommt vom hebräischen Wort und das beschreibt einfach erstmal Vieh. Und dieses Wort Behemoth ist einfach Vieh und steht im Plural, also das Mehrzahl. Und man kann einfach übersetzen Riesenvieh. Der Behemoth ist einfach ein Riesenvieh. In dem Fall frisst es Gras. Und so groß, egal wie viel Überschwemmungen kommen, er ist so groß, das reicht ihm nicht mal bis zum Maul. Nichts jagt ihm Angst ein. Es muss ein riesen, riesen, riesen Geschöpf sein, den Gott von Anfang an geschaffen hat. So, der Punkt ist jetzt der, wir können jetzt darüber diskutieren und forschen, nachdenken, wer waren diese Tiere, welche Gattung, und ich kann mir die ganzen Namen nicht mal. Es gibt sicher auch hier Experten, die können die ganzen Dinos in ihren Namen benennen und all diese Dinge. Aber hier geht es nicht darum. Der Punkt ist jetzt der, es geht nicht darum, dass wir diese einzelnen Tiere identifizieren können, sondern es geht darum, für was Tiere in der Bibel stehen. Und Tiere stehen in der Bibel, an vielen, vielen Stellen werden Tiere in der Bibel synonym gebraucht, um Mächte und Gewalten zu beschreiben. Erinnert euch an Daniel 7. Durch Daniel bekommt Nebukadnezar diese Erklärung bekommt Daniel die Vision, dass Reiche entstehen, Babylonien und Medo-Persien und so weiter, Griechenland und Rom. Und wir werden diese Reiche, Mächte, Könige beschrieben, die werden als Tiere dargestellt. Löwe und Bär und Panda und so weiter. Das Gleiche finden wir in Offenbarung, Kapitel 13, 12. Als ein gewisser Drache, die alte Schlange, der Teufel, sich an das Meer stellt und dann kommt aus dem Meer ein Tier heraus. Die Beschreibung ist gruselig, da hat 7 Köpfe und 10 Hörner und so weiter. Und dann Maul wie ein Löwe, Tatzen wie ein Bär und so weiter. Da wird es auch als Tier beschrieben, das aus dem Meer herauskommt. Wir lesen Kapitel 14 in der Offenbarung und dann lesen wir, dass ein Tier aus der Erde herauskommt. Also werden uns Mächte beschrieben. Gottfeindliche Mächte beschrieben, die gegen Gott und sein Volk auftreten. Und sie werden beschrieben als ein Tier aus der Erde und ein Tier aus dem Meer. Das gleiche haben wir hier in Hiob. Und es werden zwei Tiere beschrieben, ein Tier aus der Erde und ein Tier aus dem Meer. Und jetzt geht es nicht in erster Linie darum, ob wir sie identifizieren können, welche Dinosaurier oder Nilpferde es waren. Es geht darum, dass wir verstehen, Gott beschreibt zwei Tiere, zwei mächtige Tiere, die er geschaffen hat und die für den Menschen aber unmöglich zu kontrollieren sind. Man ist nicht in der Lage, ihnen einen Ring in die Nase zu stecken, das heißt, sie zu unterjochen und an der Nase zu ziehen und sie dazu zu bringen, Dinge zu tun. Man ist nicht in der Lage, sie zu fangen mit einem Hacken in die Backe. Man ist nicht dazu in der Lage, eine Hand auf sie zu legen, geschweige gegen sie zu kämpfen. Dann sagt Gott, denk an den Kampf, du wirst es nie wieder tun. Der Mensch, du kannst diese Mächte, du kannst diese Gewalten, du kannst diese Feinde, dieses Hochmütige, du kannst es nicht besiegen, du kriegst es nicht hin. Warum nicht? Weil du nicht ihr Schöpfer bist. Und Gott sagt, aber ich kann das. Ich habe das nicht nur geschaffen, ich habe auch das geschaffen, was hochmütig wurde. Ich habe auch das geschaffen, was dann gefallen wurde und stolz wurde. Ich habe das geschaffen, was sich als gottlos nachher erweist. Und weil ich das alles geschaffen habe, kann ich es auch kontrollieren. Ich kann es beherrschen und ich kann es an der Nase packen, ich kann einen Haken reinlegen und ich kann es ziehen, wohin ich will. Hiob, kannst du das? Wir verstehen die Anspielung, was es geht. Wir haben im Hinterkopf, da ist ein Engel, der von Gott geschaffen wurde, der ebenfalls herrlich groß an Macht und Stärke war. Und dieser Engel überhob sich, er wurde was hochmütig, er wurde stolz und er wurde gottlos. Und wer kann gegen ihn kämpfen? Kann Hiob gegen ihn kämpfen? Kann ein Mensch gegen ihn kämpfen und gewinnen? Niemand, es sei denn, Gott macht das. Und Gott sagt, ich kann das. So beschreibt er zwei Tiere. Er beschreibt zwei Wesen, die groß an Macht und Stärke sind und erklärt damit, du, ich hab's in der Hand und ich kann sie kontrollieren und ich kann sie auch besiegen und das habe ich vor. Das ist mein Plan. Deswegen, meine Gedanken sind weit größer und das hat was zwar mit deinem Leid zu tun, auch wenn du nicht verstehst, aber das hat was mit diesen Gewalten und Mächten zu tun. Schaut mal, er geht mit mir in Hesekiel 29. Hesekiel, den Prophet Hesekiel, Kapitel 29. Nun nebenbei in Kapitel 28 wird die Stadt Tyros sinnbildlich dafür gebraucht, um zu beschreiben, dass diese hochmütige und stolze Stadt gefallen ist. Und dann auf einmal beschreibt Gott, dass der Satan, dass sie diese Stadt für den schrimmenden Cherub steht. Anhand dieser Stadt und den Fall des hochmütigen Tyros, das heißt der Stadt, beschreibt Gott den Fall Satans. Das heißt, er beschreibt eine echte Stadt und eine stolze Stadt und sagt dann, weißt du, wer dahinter steckt? Und beschreibt es als Bild auf den Fall Satans. So beschreibt Gott eine Schöpfung, eine mächtige Schöpfung, eine stolze Schöpfung und gebraucht es als ein Bild für die Mächte, für den Satan, die dahinter stehen. Aber jetzt Hesekiel 29, schaut mal, was da steht. Gott spricht gegen Ägypten, er spricht gegen Pharao. Ab Vers 2 heißt folgendes. Menschensohn, richte dein Gesicht gegen den Pharao, gegen den König von Ägypten und weissage über ihn und über ganz Ägypten, rede und sage, so spricht der Herr, siehe, ich will an dich, Pharao, König von Ägypten, du großes Seeungeheuer, das inmitten seiner Ströme liegt, dass da sagt, mein Strom gehört mir und ich selbst habe es mir gemacht. Stolz. Guck mal, Gott spricht über Pharao, er spricht über Ägypten. Und wie bezeichnet er es? Als ein Seeungeheuer. War Pharao ein Seeungeheuer? War Ägypten ein Seeungeheuer? Nein, es ist eine Umschreibung für eine gottfeindliche Umgebung. Da war das Volk Gottes versklavt. Und Gott sagt, ich werde an dich gehen und dich. Schaut mal, Vers 4, ich lege Haken in deinen Kinnbacken. Das Gleiche, was Gott Hiob gefragt, Hiob, kannst du den Leviathan einen Haken reinlegen? Das ist nicht nur, kannst du es fangen? Nein, meine Angel ist zu klein. Darum geht es nicht. Gott sagt, kannst du es kontrollieren? Kannst du dieses Seeungeheuer, diese feindliche, hochmütige, stolze Macht, kannst du es beherrschen? Und das, Gott sagt, ich kann es, du kannst nicht. Du verstehst nicht, was ich gerade tue, Hiob. Ich erkläre es dir. Es hat was mit dem Beherrschen und Kontrollieren und Besiegen, Erniedrigen von einer gottfeindlichen Macht, die nicht nur gegen mich, sondern auch gegen dich auftritt. Dann nimmt Gott Hiob also in diesen Ratschluss mit hinein und erklärt ihm, um was es eigentlich hier geht. Nachdem also Gott diese zwei Tiere beschrieben hat, den Behemoth, ihr könnt es gerne durchlesen. Er beschreibt die Stärke und die Größe und die Beine und die Röhren und all, und man denkt, okay, schaut mal, Vers 24 heißt es beim Behemoth: Wer kann ihn in seine Augen greifen und ihm eine Falle durch die Nase durchbohren? Wiederum dieses Bild: Wer kann ihn kontrollieren und ihm so durch die Nase ein Loch machen und einen Ring reintun und es kontrollieren? Kriegst du es hin, Hiob? Die Antwort natürlich nein. Dann das Gleiche über den Leviathan. Schaut mal, Vers 25. Ziehst du den Leviathan mit einem Angel herbei und hältst du es mit dem Seil seine Zunge nieder, kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und mit ihm einen Dorn in seine Kinnlade durchbohren. Ich hoffe, ihr versteht das. Das gleiche Bild, das, was Gott mit dem Pharao gesagt hat, das mache ich mit dir. Kannst du das mit dem Leviathan auch tun? Also er gebraucht zwei diese Bilder, diese zwei Urtiere, diese zwei mächtigen Tiere. Ob das Dinosaurier waren, meinetwegen, habe kein Problem damit. Aber er gebraucht sie, um zu zeigen, dahinter steckt eben was Größeres. Und dann gibt es einen Bruch in Kapitel 41, Vers 3. Inmitten der Beschreibung von diesem Leviathan, inmitten der Beschreibung von diesem Urtier, schaut mal, dann heißt es Vers 3 nochmal: Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Was unter dem ganzen Himmel ist, mir gehört es. Auch diese Tiere habe ich geschaffen. Auch diese Mächte habe ich geschaffen. Und ich kontrolliere sie. Und dann kippt das Bild. Und auf einmal aus diesen beiden Tieren nimmt Gott einen Fokus nochmal auf den Leviathan, auf dieses Tier aus dem Meer. Und auf einmal wird aus diesem Tier aus dem Meer wird ein Drache. Und wir merken das, jetzt verlässt Gott die Beschreibung eines Tieres der Erde und gebraucht es als ein Symbol. Er gebraucht es als ein Bild, und zwar für einen Drachen. Und wir kennen den Drachen, oder? Das ist die alte Schlange, der alte Feind, das ist der Teufel, das ist der Satan. Wir müssen darüber jetzt nicht diskutieren, ob dieser Drache dann wirklich Feuer speien konnte. Das ist nicht unser Punkt. Wir verstehen, uns wird ein Drache dargestellt, und zwar der eigentliche Feind, der eigentliche, der auch hinter dem Leiden Hiob steht. Und darum geht's. Und Hiob soll begreifen, darum geht es. Hier findet ein geistlicher Kampf statt. Und sein Leiden hat was mit diesem Drachen zu tun, hat was mit dieser Schlange zu tun. Geht mit mir in Jesaja 27. Ich möchte euch kurz zwei Stellen zeigen, die das hier belegen oder die das hier erklären können. Jesaja 27. Es ist nicht so, dass der Leviathan, also dieses Tier in der Bibel, unbekannt ist. In Psalmen ist von ihm gelesen. Psalm 104, glaube ich, heißt es: Gott, du hast doch den Leviathan gemacht, der in den Meeren ist. Und mit dem spielst du, heißt es sogar. Ja? Es gibt andere Stellen, die deutlich machen, dass dieses Tier existiert hat und dass Gott es geschaffen hat. Aber es gibt auch genauso Stellen, da wird dieses Tier, das Gott geschaffen hat, genommen und symbolisch für den Satan gebraucht. Schaut mal, Kapitel 27 in Jesaja, Vers 1. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert heimsuchen den Leviathan. So Gott sagt, der Prophet sagt, er wird diesen Leviathan heimsuchen. Das heißt, ihn richten mit einem großen, starken Schwert. Und jetzt schaut mal, was der Prophet sagt, wer dieser Leviathan ist. Die flüchtige Schlange und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer erschlagen, das im Meer ist. Das ist eine prophetische Sprache. Und Gott sagt, er wird den Feind besiegen. Und wen? Die alte Schlange. Wer ist die alte Schlange? Das ist der Satan, das ist der Teufel. Und jetzt, mit welchem Bild wird er beschrieben? Diese alte Schlange ist zu einem Drachen herangewachsen. Und welches Tier wird synonym dafür gebraucht? Der Leviathan. Der Leviathan, dieses Tier aus dem Meer. Warum wird dieses Tier aus dem Meer genommen? Weil die Meere für die Völkerschaften stehen. Aus diesen Völkerschaften entsteht eine gottfeindliche Herrschaft. Und wer steht hinter dieser gottfeindlichen Welt, gegen den gottfeindlichen Mächten, gegen die ganzen Weltreichen? Es ist der Satan selbst. Und Gott sagt, ich werde an jedem Tag, werde ich dich zerstören, du alte Schlange. Und dann spricht er vom Leviathan, wie gesagt, von einem Drachen. Geht mit mir in Psalm 74. Ich weiß, heute ein bisschen blättern, aber der Grund ist, das Thema ist so komplex und ich muss es mit der Bibel belegen. Deswegen muss ich diese Stellen mit euch aufschlagen. Psalm 74. Der Psalmist spricht und sagt, Herr, wann rettest du uns? In diesem ganzen Psalm sagt er, die Feinde, die Widersacher brüllen. Der Psalmist redet vom Leid und von der Unterdrückung und wartet, wann wird Gott uns retten? Und dann schaut mal Vers 12 und folgende. Psalm 74, Vers 12 und folgende. Doch Gott ist mein König von alters her, der Heilstaten vollbringt auf der Erde. Das heißt, er rettet. Und dann heißt es, du hast aufgestört das Meer. Durch deine Macht hast du zerschmettert die Häupter der Wasserungeheuer auf dem Wasser. Das ist eine poetische Sprache. Gott vernichtet das alles, was aus diesem Meer, aus dem aufgewühlten Meer der Nationen, dieser Mächte, Gott wird das alles vernichten. Und was ist da? Die Wasserungeheuer, die da rauskommen. Das ist Offenbarung 12, das ist Offenbarung 13, 14. Das sind diese Weltmächte, die als Tiere, als Ungeheuer dargestellt werden. Und das heißt, Gott wird sie zerstören. Und jetzt schaut mal Vers 14. Du hast zerschlagen die Köpfe des Leviathans, gabst ihnen zur Speise den Haifischen des Meeres. Der Psalmist verheißt, prophezeit, Gott wird den Feind, den Leviathan, und schaut mal, seine Köpfe. Auf einmal hat er mehrere Köpfe. Normalerweise doch ein Kopf. Warum? Weil der Drache in der Offenbarung 7 Köpfe hat und 10 Hörner hat. Eine Umschreibung des Satans, des Teufels. Und uns wird prophezeit, Gott wird es richten, er wird sein Volk erlösen. Wie wird er es tun? Er wird den Feind zerstören. Er wird der Schlange den Kopf zermalmen. In dem Fall 7 Köpfe wird er zermalmen. Er wird, das heißt, die ganze Macht, die ganze Herrschaft des Feindes wird er zerstören und sie zum Fraß für alle anderen Nationen geben. Er wird diesen Leviathan, er wird ihn zerstören. Ich fasse es so zusammen. Wir gehen zurück zu Hiob und ich muss zum Punkt kommen, damit wir noch in Ruhe das Abendmahl nehmen können. Hiob fragt und ringt nach dem Verständnis für sein Leid. Gott erklärt zu ihm zuerst, ich bin der Schöpfer, Hiob. Du kannst dich nicht auf den Schöpferthron setzen, ich sitze auf dem Thron. Ich habe die Schöpfung gemacht. Und darum, in der zweiten Rede, habe ich auch die Kontrolle über die Schöpfung. Und ich habe die Kontrolle nicht nur über die gute Schöpfung, ich habe auch die Kontrolle über die böse Schöpfung. Und ich werde sie richten, ich werde sie vernichten, ich werde alles Stolze, alles Hochmütige, werde ich erniedrigen. Geht mal mit mir Kapitel 41, schaut mal, was am Ende über den Leviathan gesagt ist. Kapitel 41, Vers 25. Auf Erden ist keiner ihm gleich, ihm, der zu Unerschrockenheit geschaffen ist. Auf alles Hohe blickt er herab, er ist der König über alles Stolze Wild. So wird er beschrieben, als er ist der König über alles Stolze. Aber was hat Gott gesagt? Er wird alles Stolze erniedrigen. Er wird auch den Leviathan erniedrigen. Und Gott gibt den Hiob einen Einblick. Hiob, hier passiert etwas Größeres. Hier passiert etwas Gewaltigeres. Meine Wege sind größer als deine Wege. Meine Gedanken sind größer als deine Gedanken. Das, was mit dir passiert, hat was mit einem Kampf zu tun. Mit gottfeindlichen Kämpfen hat das was zu tun. Und vertrau mir, ich habe das in der Hand. Hier, wir lesen noch nicht ganz genau und wir bekommen noch nicht den Weg der Erlösung völlig aufgezeigt. Aber Hiob kommt zu einer Ruhe. Schaut mal Kapitel 42, Vers 1. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Auf einmal kommt Erkenntnis. Hiob hat etwas verstanden. Er hat begriffen, dass sein Leid eine größere Dimension hat und das hat was mit dem Kampf gegen Hochmut, Stolz und Feinde Gottes, Gottlose. Er hat begriffen, dass der Grund für sein Leiden viel größer ist, als er ahnt. Er sagt, ich habe erkannt, und jetzt schaut mal, und kein Plan für dich unausführbar ist. Hiob hat einen Plan gesehen. Er hat einen Plan verstanden, einen Ratschluss Gottes, die Feinde, den Leviathan zu besiegen. Die Frage steht immer noch im Hintergrund, warum hat Gott dem Satan erlaubt, Hiob zu prüfen? Gott sagt, ich habe einen Plan damit. Dein Leiden hat was mit seiner Vernichtung zu tun. Dein Leiden hat was mit dem Überwinden zu tun. Ich habe einen größeren Plan, als du ahnst. Und Hiob denkt, jetzt habe ich erkannt, du hast einen Plan damit. Eine tiefe Erkenntnis, ein tiefes Verständnis. Du wirst sagen, aber wie kann er in diesen Worten das erkennen? Ich sage, weil Gott ihm das gezeigt hat. Es ist eine persönliche Begegnung, eine Offenbarung. Hiob kommt zu einem tiefen Verständnis. Und dann schaut mal Vers 5. Vom Hörensagen hat ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Mein Geschwätz, könnt ihr gleich vergessen, steht nicht im Urtext. Heißt eigentlich, darum verwerfe ich und bereue. Das heißt, Hiob hat gesagt, mein Leiden, das war ungerecht. Mein Leiden macht keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Gott, das ist nicht richtig. Dann nimmt Gott ihn seinen Ratschluss mit hinein. Er zeigt ihm seinen Plan und sagt, Hiob, wir verfolgen weit größere Ziele. Das Ziel ist, das Gottfeindliche zu zerstören. Und ich, weil ich der Schöpfer bin, ich werde es auch tun. Und dann sagt Hiob, oh, jetzt macht's Sinn. Dann mach. Er versteht, Gott wird's tun. Und dann wird's gut werden. Dann wird es richtig werden. Ich schließe mit Hebräerbrief. Victor hat damit begonnen, ich möchte damit schließen. Hebräerbrief, möchte ich euch bitten, Kapitel 2 mit mir aufzuschlagen. Da heißt Folgendes. Denn es geziemte ihm, ab Vers 10, Kapitel 2, ab Vers 10. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, also der Schöpfer ist, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Das ist Gottes Plan. Es geziemte ihm, als der Schöpfer und Urheber von allem, durch Leiden zu Vollkommenheit zu führen. Das ist Gottes Plan und Gottes Ratschluss, der unseren Verstand und unsere Wege übersteigt. Und jetzt schaut man, was in Vers 14 steht. Was ist Gottes Ratschluss und Plan? Warum durch Leiden? Weil nun ihr Kinder Blutes und des Fleisches teilhaftig seid, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Das ist Gottes Ratschluss, das ist Gottes Plan. Darum war das Leid notwendig. Christus als der wahre Gottesknecht, Hiob war ein Schatten, ein Bild auf Christus, der zu Unrecht gelitten hat. Obwohl er gerecht war, hat er gelitten. Und die Freunde suchten eine Antwort, alle suchten nach einer Antwort. Hiob selbst suchte nach einer Antwort und fragte, warum muss ich leiden als Gerechter? Das ist doch ungerecht. Aber Gottes Plan ist größer und Gottes Plan war, dadurch den Teufel zu besiegen. Und darum musste Hiob als Schatten, ein Vorbild, dieses Leiden so durchleben. Und Gott nimmt Hiob mit hinein und sagt, Hiob, wir haben einen Plan damit. Der Plan ist größer, als du ahnst. Wir werden davon den Sieg tragen. Der Feind wird besiegt werden, der Tod wird besiegt werden und dadurch werden die vielen aus dieser Knechtschaft des Feindes befreit werden. Was für eine herrliche Perspektive. Es braucht die Offenbarung Gottes in Christus Jesus, dass wir dieses Buch in Christus lesen und darin auch das Evangelium sehen. Für all die, die das glauben, für die wird der Victor gleich uns hineinnehmen und uns einladen, das zu bezeugen und Jesus Christus die Ehre zu geben. Amen.